So, irgendwann habe ich diese Kanzlei verlassen und diese Frau kam auf mich zu und sagte, es ist schade, dass ausgerechnet Sie gehen. Sie waren die Einzige, die mir überhaupt mal zugehört hat.
Oh, okay. Mhm.
So, und da war bei mir dann so ein ganz großes Ratter, Ratter, Ratter. Mhm. Ich war dann noch zwischendurch in einer anderen Kanzlei, wo ich immer hin wollte und wo ich in der Probezeit gekündigt habe, weil ich auch gemerkt habe, ich gehöre hier nicht her. Es ist ganz viel, dass ich irgendwo hin wollte mit dem Kopf durch die Wand und es irgendwie auch geschafft habe, mir das selber bewiesen habe und dann festgestellt habe, hier gehöre ich gar nicht her.
Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema für, ich weiß nicht, ob es fast alle sind, aber ich glaube, es ist sehr, sehr kollektiv. Mhm. Also für mich ist so ein dieses, ich gehöre nicht dazu.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist all of you. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann. Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast.
So, herzlich willkommen zu All of Me, nächste Runde, nächster Samstag und ich habe die große Ehre, heute Anne Woiwod bei mir am Mikro am Küchentisch zu haben. Herzlich willkommen, liebe Anne.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Also, du hast ein so, so, so wundervolles Thema dabei, was nach wie vor ein Tabuthema ist, so würde ich es zumindest mal einstufen. Und deswegen freue ich mich besonders, weil ich ja eine große Affinität zu den Tabuthemen habe, weil ich ja ganz tief unten weiß, dass wir eben all diese Themen zu uns nehmen müssen und dürfen, um in unser wirkliches All of Me zu kommen. Genauso ist es bei dir und mit dir. Und das All of Me oder der Punkt nach dem All of Me ist ja erst, wenn auch dein Deckel zugeht. Und da kommen wir zum Thema.
Ganz
du
genau.
Du bist Vorsorgeanwältin, was ich schon mal einen sehr schönen Begriff finde. Und ich kann nur sagen, dass mein Nervensystem ruhiger geworden ist, was das Thema Sterben angeht, seit ich dich kenne.
Oh, das freut mich.
Und deswegen ist es ein ganz besonderes, ein besonders herzliches Willkommen. Weil ich mich einfach total freue, heute das Thema mit dir anzuschauen. Wie dürfen und können wir heute aus dem Leben gehen? Und da ist wahnsinnig viel Neues drin, was du begleitest und was du jetzt auch im Zweifel über viele Jahre zu dir genommen hast und daraus eben nicht nur den Berufung ja, vielleicht ist es auch eine Berufung. Also irgendwas hat dich so berührt in der Tiefe, dass du da dann abgebogen bist. Fangen wir vielleicht, das ist trotzdem in der Mitte ein bisschen an. Du bist Anwältin.
Genau, ich bin ganz klassisch studierte Juristin, Rechtsanwältin. Mhm. Keine Ahnung, seit über 20 Jahren zugelassen. Und
was war dein Spezialgebiet?
Ich habe erstmal angefangen tatsächlich mit Arbeitsrecht und Mietrecht, habe immer einen großen Bogen ums Familienrecht gemacht, ja, weil ich keine kaputten Tassen mitzählen wollte. So, und irgendwann, genau, ich komme aus einer Familie, wo man sich immer viel um alleinstehende ältere Menschen schon gekümmert hat, wo ich also als Kind schon immer mitbekommen habe, dass es auch Menschen gibt, die niemanden haben, dass es Themen gibt, um die man sich kümmern muss, finanzieller Art und anderer Art. Und genau, das habe ich immer so ein bisschen mit der Muttermilch nebenbei eingesogen, mir hat aber nie so einen Kopf gemacht.
Also hatte das auch einen sehr christlichen Hintergrund?
Nicht wirklich, ja also bürgerlich, christlich, konservativ war das Elternhaus, aber jetzt nicht extrem gläubig oder so.
Ach so, okay.
Also, ja, ich bin schon kirchlich sozialisiert, aber ich würde das jetzt nicht als, das war jetzt nicht die Hauptausrichtung.
Aber es gehörte zu euren Werten, weil das ist ja auch bei weitem nicht in jeder Familie, dass die Jüngeren eine Verantwortung haben für die Älteren, die entsprechend irgendwann sich verabschieden.
Genau, und auch eine Verantwortung übernehmen und auch sich um Menschen kümmern, die sich selbst um sich nicht oder nicht mehr kümmern können, auf jeden Fall, ja. Und ehrenamtliches Engagement war da in meiner Familie selbstverständlich, also hat keiner drüber nachgedacht. Das ist auch bis heute so, auch bei meinen Geschwistern.
Okay. Wen kannst du als erstes erinnern, wen du, also auch vielleicht in jungem Alter begleitet hast oder wo du das dann völlig normal fandst? Hier ist jemand alt und irgendwas geht nicht mehr und ich helfe jetzt hier. Also wahrscheinlich erstmal deiner Mutter oder mit deiner Mutter dahin, kannst du mal erzählen?
Genau, also da fallen mir spontan drei ältere Personen ein. Das war immer die Runde am Heiligabendvormittag. Da habe ich mich immer mit der Blockflöte bewaffnet und wir sind zu diesen drei alten Personen nacheinander gefahren und ich habe Weihnachtslieder auf der Blockflöte vorgespielt. Also da erinnere ich mich noch gut dran. Das eine war der Seniorpartner meines Vaters, der überhaupt keine Familie hatte und sehr hochaltrig da schon war. Das andere war also richtigerweise sogar vier Personen, weil das waren Zwillingspärchen, eineiges Zwillingspärchen, auch hoch in den 90ern, die alleine lebten, das eine familiäre Beziehung zu meiner Mutter hatte. Und das dritte war eine alte Frau, die war auch messy. Ich weiß noch, diese Wohnung war wirklich bis zum unter die Decke vollgestopft.
Und aber nicht mit Pizzakartons.
Nein, mit Katzenzungen.
Okay, atmen.
Also diese Schokodinger, die wir dann auch teilweise mitbekommen haben, die aber schon teilweise Jahre abgelaufen waren.
Oh, spannend.
Abgesehen davon, die war verwitwet, keine Kinder und hatte ein sehr großes Vermögen. Und da hat mein Vater noch, als sie noch nicht dement war, dafür gesorgt, dass sie eine Stiftung einrichtet für das Vermögen. Und in dieser Stiftung bin ich heute stellvertretende Vorsitzende und ich bin die Einzige, die Stifterin noch kannte. Also das zieht sich eben bis heute durch.
Okay, aber da kommt schon so ein Segen.
Ja.
Also so ein ganz warmherziges Gefühl von Verbundenheit.
Absolut, ja.
Wie das im besten Fall ist.
Und von Verantwortung und du hast das Thema hier häufiger im Podcast, transgenerationale Übergänge. Und das ist so ganz, fast schon materialistisch, transgenerational, weil das wirklich eine Generation noch meiner Großelterngeneration ist tatsächlich, deren Arbeit oder deren Intention ich heute weiter führen darf.
Total schön. Das ist echt eine Ehre, ne?
Absolut.
Also so empfinde ich das.
Und tut viel Gutes in Hamburg.
Das ist ja super schön. Wie heißt die Stiftung?
Kennt kein Mensch, weil wir nicht öffentlich großartig sind. Aber wir sind Förderer von verschiedenen größeren Einrichtungen, die Gutes für Kinder tun.
Sehr schön. Wundervoll. Ja, das ist auch ein schönes Erbe.
Ja.
Also ich habe jetzt, ich weiß jetzt noch nicht genau, wann deine Folge rauskommt, aber ich habe jetzt gerade gestern die vorbereitet, über die haben wir auch, glaube ich, gesprochen mit Maren Heidemann. Und da geht es eben genau um diese Weitergabe von transgenerationalem Trauma in dem Fall. Oder überhaupt Erbe. Mhm. Also habe ich dann auch in meinem Text geschrieben, heute geht es ums Erbe.
Total. Und mir geht es auch so, je älter ich werde und je sicherer ich bei mir bin, umso mehr sehe ich, welche Ursprünge schon in meiner Kindheit und Jugend da waren, wo sich jetzt ein Kreis schließt.
Ist das nicht schön?
Total schön.
Und ich finde, das ist sehr, wirklich, ich bin schon wieder beim Segen, aber ich meine Segen gar nicht im Christlichen, sondern wir können alle segnen. Dafür musst du jetzt nicht Theologie studiert haben. Und ich empfinde heute viel mehr Segen, sodass ich denke, mein Leben ist so gesegnet oder ich kann auch segnen, also manchmal, wenn ich mich dann auch besonders gut finde, denke ich auch, boah, das ist irgendwie ein Segen, was ich auch rausgeben kann, was ich tun kann.
Super schön. Ich hab tatsächlich das Gefühl von ankommen oder angekommen sein oder dabei sein, anzukommen. Also richtig angekommen wahrscheinlich noch nicht. Da kommen wir noch dazu, wann man dann ankommt. Vielleicht oder auch nicht. Das ist das eine. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, ich bin immer mehr da, wo ich hingehöre. Und das zweite ist tatsächlich ein Bild, was mir zugeschrieben wurde, schon an verschiedenen Stationen dieses Lebens, die was auch mit diesem Segen zu tun haben. Ich bin durch ganz unterschiedliche Tätigkeiten und Berührungspunkte mit Menschen, die nicht in ihrer eigenen Kraft waren, schon als Engel bezeichnet worden. Oh. Was wunderschön war jedes Mal, wo ich jedes Mal mir Tränen in die Augen geschossen sind. So, und das ist eben, ne, ein Engel, der bringt ja, wenn du so willst, Segen oder der tut etwas für Menschen, die genau das gebraucht haben in dem Moment.
Mm, wundervoll. Wer waren denn die Engel in deiner Kindheit?
Hui, in meiner Kindheit. Das ist ganz schwierig zu beantworten. Weil ich in meiner Kindheit mich sehr, sehr einsam gefühlt habe, sehr traumatische Erfahrungen auch gemacht habe. Ich habe eigentlich eine heile Kindheit nach außen hin gehabt, aber innerlich habe ich mich immer sehr, nicht gesehen und auch nicht so angenommen gefühlt, wie ich bin. Also ich wurde auch, manche kennen vielleicht dieses Schicksal der Verschickungskinder, da war ich auch dabei. So, und,
wo wurdest du denn hingeschickt?
Nach Sylt. Da kann ich bis heute eigentlich nicht mehr hinfahren, weil das noch ziemlich tief sitzt.
Warum wurdest du da hingeschickt?
Weil die weit über 70-jährige, noch nationalsozialistisch geprägte Kinderärztin meinte, ich sei übergewichtig. Und ich wurde zum Abnehmen geschickt, während die Kinder rechts und links von mir zunehmen sollten.
Stark.
Das war also schon problematisch und hat mich fast in der Essstörung getrieben. Und ich habe nachher durch einen guten Jugendarzt, also ich war selber auch suizidal, das sage ich jetzt nur, weil es vielleicht für die spätere Geschichte auch noch ein Punkt ist, hat dann mal meine Knochenstärke gemessen. Und das erste Mal eine Größentabelle junge Mädchen, nicht nur mit diesen beiden Kategorien, sondern auch mit der Kategorie Knochenstärke gehabt. Und danach war ich völlig normal.
Oh, sag mal, welcher Jahrgang du bist?
70.
Okay, weil ich bin 69 und ich weiß nur, dass, ich sag jetzt mal, meine Eltern nach bestem Wissen und Gewissen, als ich auf die Welt kam, weil ich das letzte von 5 Kindern war und meine Mutter sozusagen das Haus freigeräumt hat, damit sie Zeit hatte, wurden alle irgendwo hingeschickt und mein ältester Bruder, den haben sie ins Kinderheim geschickt.
Ja.
Ich habe das ganz spät irgendwie erst gehört und ich habe mich unter Tränen bei meinem Bruder entschuldigt. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich konnte natürlich ja sowieso nichts dafür.
Ja, aber das sind wirklich, wirklich Verletzungen, die da entstanden sind. Und ich habe es auch aufgearbeitet, natürlich später in Therapie und ich kann da auch jetzt drüber reden. Und ich habe auch weit nicht so Schlimmes erlebt wie viele andere. Mhm. Oder ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich noch so jung war, dass ich auch nicht alles erinnere. Habe ich gerade wieder einen interessanten Artikel drüber gelesen, dass man eben ab einem bestimmten Alter das stärker erinnert hat. Aber ich weiß, dass da ganz, ganz viel kaputt gegangen ist, gerade auch, weil man hinterher nicht ernst genommen wurde. Also man konnte sich nicht anvertrauen. Die Briefe wurden kontrolliert, die man hat schreiben lassen. Und wenn man nach Hause gekommen ist, hat einen keiner ernst genommen. Ne? Und das sitzt ganz tief. Und deswegen habe ich so ein tiefes Vertrauen jetzt zu meinen Eltern oder so tatsächlich nicht so aufbauen können. Mhm. Ich habe aber dann Personen gehabt, die mich gesehen haben und die mich an verschiedenen Stellen immer mal so ein bisschen geschubst haben. Und ich würde jetzt aber das nicht auf ein oder zwei Personen festlegen wollen.
Mhm. Ja, für mich war das ja, ich habe immer Nester gesucht.
Genau, das habe ich
gefunden.
Ja,
und genau. Ich habe, also ich biege jetzt ganz kurz ab, weil das so frisch ist. Ich war am Wochenende auf dem 80. Geburtstag von der Freundin meiner Mutter oder den Freunden meiner Eltern. Und ich war da eben eine Zeit lang als Kind, weil ich zu einem Kind gut passte und mit dem in der ersten Klasse zusammen war. Und ich war dann an dem, also Samstagabend war diese Einladung, ging 17 Uhr los und ich war an dem Samstag tagsüber alleine, also mit mir in dieser Stadt. Und das war so abgefahren, weil ich sozusagen den Raum aufgemacht habe für das, was so hochkam und war da überwiegend irgendwie in Tränen. Also nicht überwiegend, also voller Glück auch so, also mit diesem ganzen Blumenstrauß. Und dann kam mir auch das Gebet, was die Mutter, also die an dem Abend ihren 80. Geburtstag feierte, was sie auch bei mir am Bett gesagt hat. Und mir schossen irgendwie so die Tränen rein.
Oh, wie schön.
Und das heißt eben auch, lieber Gott, nun schlafe ich ein, schicke mir mein Engelein. Ich sage jetzt nicht das Ganze.
Ja, das kenne ich auch.
Kennst du auch? Ja, ich kannte das nicht. Also meine Mutter hat was anderes mit uns gebetet. Und dann habe ich eben, nachdem ich das aufgesagt habe, weil ich dann eben wusste, ich muss abends eine Rede halten. Ich kann das nicht alles wieder runterschlucken. Und habe mir dann da so einen Slot organisiert. Und das war richtig, richtig schön. Und da habe ich eben auch gesagt, und weißt du, heute habe ich einen großen Engel. Und da war es sozusagen das Engelein. Mhm. Vielen Dank nochmal. Also ich habe mich für ganz viele Sachen bedankt. Und das Thema war eben auch, ihr wart eins meiner Nester. Und das war dann wiederum so spannend, weil es natürlich immer um diese Zeit geht, in der das alles war. Heute ist das, glaube ich, nicht mehr so Thema, könnte ich mir zumindest anders vorstellen. Aber ich würde sagen, dass mindestens 10, eher 15 auf mich zugekommen sind, wildfremd, kannte die alle nicht, und sich bedankt haben dafür, dass ich das Nest benannt habe. Denn das hätten sie auch so gemacht.
Ja, es ist auch so, so ein schönes Bild und das resoniert auch total bei mir. Also da fallen mir jetzt auch spontan 2, 3 Orte mit entsprechenden Menschen dazu ein, die definitiv solche Nester waren, ja.
Genau, und das, finde ich, waren die Engel auch. Mhm. Also es muss nicht immer dieser Engel im Klassischen sein mit irgendwelchen weißen Flügeln oder sonst wie.
Nein, einfach Menschen und Orte, die einem Geborgenheit geben und letztendlich auch einen nicht in Frage stellen, sodass man selber sich spürt und selber erlebt, was möglich ist oder eine Perspektive sieht.
Mhm. Ja. Okay, also wir kommen nochmal zu dem zurück, dass du schon als Kind gelernt hast, dass Helfen gut ist, also dass du irgendwie einsam bist, aber dann über das Helfen mit anderen, also hat das irgendwie geholfen? Hast du das Gefühl, es gab einen Zusammenhang oder nicht unmittelbar?
Nein, nicht unbedingt. Also ich habe das Helfen jetzt nicht irgendwie als Aufgabe oder als Pflicht gesehen, sondern es war einfach so. Das war Bestandteil des Lebens. Man guckt rechts und links und so, wenn da jemand ist, der Hilfe und Unterstützung braucht, dann hilft man.
Mhm. Und hast du Geschwister, die das alle gleichermaßen gemacht haben?
Ich habe 2 ältere Brüder mit ein bisschen Abstand. Jeder auf seine Art, ne? Ja, okay. Aber im Prinzip schon, ja.
Also sind quasi auch alle in diese Verantwortung reingewachsen, weil ich finde es auch ein Erbe.
Ja, ich würde sagen schon. Also das haben uns unsere Eltern vorgelebt. Mhm. Man kann ihnen viel vorhalten, aber das haben sie definitiv richtig gemacht.
Genau, sie geben sich ja alle die größte Mühe irgendwie.
Das haben sie auf jeden Fall, ja.
Okay, gut. Und dann hast du am Ende der Schulzeit gedacht, okay, ich mache jetzt mal hier Jura.
Nein. tatsächlich auch, wo ich heute bin, hat viel zu tun mit Krisen in meinem Leben. Mhm. Und die erste Krise war nach dem Abitur, weil ich mein Leben lang immer eigentlich Tiermedizin studieren wollte und Verhaltensforscherin werden wollte. Mhm. Mit 11 Irenaeus, Albel Albelsfeld und Konrad Lorenz gelesen habe und so weiter. Also ich war ganz, ganz tief da drin. Und
hattet ihr Tiere?
Ich musste mir Tiere hart erkämpfen.
Ja.
Das ist auch noch ein abendfüllendes Thema. Ich habe aber zum Beispiel auch mit 7 oder 8 habe ich Regenwürmer gesammelt und aufgeschrieben, was sie jeden Tag getan haben. Also wirklich nicht nur irgendwie Tiere mit Pelz und großen Augen, sondern das Interesse war flächendeckend. Mhm. Und ich wollte Tiermedizin studieren und habe auch schon alles drauf ausgerichtet, hatte Medizinertest gemacht, hatte die entsprechenden Leistungskurse, habe ein Jahr vor dem Abi ein Praktikum bei einem Tierarzt, einen ganz tollen Tierarzt in Hannover gemacht und hatte da schon im Prinzip Leute für eine WG, weil ich in Hannover studieren wollte. Und habe dann in meiner entscheidenden Abi-Klausur, nämlich Bio, einen Blackout gehabt.
Oh nein.
Und ich war mit 14 Punkten vorzensiert und rauskam mit Ach und Krach 5 Punkte.
Okay.
Und das hat mir den Schnitt so verhagelt, dass meine Pläne, in Hannover zu studieren, nicht aufgingen.
Gott,
damals gab es noch ZVS und es war 1990 und es hat mich nach Berlin verschlagen. Und das ist mir nicht bekommen auf verschiedenen Wegen.
Aber trotzdem Tiermedizin?
Tiermedizin in Berlin habe ich angefangen zu studieren. Ja. Ich habe auch einen Cocker Spaniel mit auseinandergenommen. Ich weiß warum, das heißt, die haben so schwache Nerven, das kann man sehen.
Echt?
Ganz spannend, ja. Und Anatomie und sowas finde ich auch nach wie vor faszinierend. Mhm. Aber letztendlich habe ich da dann ich habe immer schon eine Endometriose gehabt und die hat dann da, wurde akut und musste operiert werden und auch relativ heftig, sodass ich mit allem, was mir dann das Leben sagte, irgendwie für mich festgestellt habe, hier geht's nicht weiter.
Hast du so Ende erkannt?
Gelände. Ja.
Okay, weil das muss man auch noch erkennen dann. In dem
genau, Moment. Also es war auf vielen, vielen Ebenen, hatte ich das Gefühl, ich laufe vor eine Wand.
Und weißt du, was dich vor die Wand hat laufen lassen, weil du wolltest ja Tiermedizin studieren und musstest jetzt quasi, jetzt mal von außen betrachtet, Stadt Hannover dann nach Berlin dafür.
Genau, nee, vor die Wand laufen lassen hat mich, wie soll ich das sagen, meine zu fixe Vorstellung, was ich organisieren und durchführen will. Also ich habe, wie gesagt, es hat 3 Krisen gebraucht, auch zu lernen, mich finden zu lassen von Sachen, statt sie aktiv zu forcieren.
Aber das aktive Forcieren ist ja häufig eine Überlebensstrategie.
Ja,
also definitiv, ja. Je mehr wir vorausschauend planen, strukturieren, also ist immer so mein Gefühl, desto mehr Angst ist dahinter.
Das würde ich heute sofort unterschreiben. Mhm. Bis zu Mitte 20 hätte ich dir einen Vogel gezeigt und gesagt, wie irrational ist das denn?
Ja, ist auch richtig, also finde ich in dem Alter.
Ja.
Okay.
So, und da hat mir halt, also ich breite das jetzt nicht auf, aber aus, aber das waren ganz, ganz viele Sachen, die gesagt haben, du bist hier am falschen Platz, du gehörst hier nicht her. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wo gehöre ich denn hin und war completely lost.
Natürlich. Mhm. Also kam die, sag ich jetzt mal ganz platt, die Berlin-Energie dazu?
Auch, ja, ich meine, das war 1990, die Stadt war gerammelt voll, die Russen, Amerikaner zogen ihre Panzer ab, direkt neben der Wohnung, wo ich wohnte, also Kellerbar, in der ich wohnte, das alles vibrierte, du konntest nicht einkaufen gehen, weil die Schlangen zur Kasse schon vor der Eingangstür überhaupt anfingen und es war so, das trug alles dazu bei, auch ich eher ländlich orientiert, obwohl aus einer Stadt kommt, in diesem Moloch von Stadt, selbst Menschen, die man kennengelernt hat, hat man nie wieder gesehen oder braucht dann eine Dreiviertelstunde, um die mal zu treffen, hat alles gesagt, hier gehörst du nicht her.
Okay, also du warst total lost und unglücklich.
Genau, und dann habe ich mich gefragt, was kann ich eigentlich?
Hast du da Therapie gemacht schon?
Nein.
Also weil da muss man irgendwie auch morgens aufstehen und irgendwas tun.
Nee, ich
also,
war echt richtig tiefes Loch. Und
nicht mehr aufgestanden?
Nee, ich hab dann auch noch eine medizinische Behandlung gehabt und habe mir dann selber erstmal ein Jahr gegeben, mich zu orientieren. Und habe das auch von meinen Eltern bekommen. War aber habe ziemlich in den Seilen gehangen und habe mich gefragt, was kann ich eigentlich, wo bin ich gut drin, wo sehen andere Leute, dass ich gut bin und wie geht's jetzt weiter, aber ich hatte keinen Plan B. Mhm. Und bin durch einen entfernten Verwandten, der über Artenschutz in der EU als Jurist promoviert hat, drauf gekommen, dass der Jurist ja derjenige ist, der sozusagen den strukturellen Blick hat, der den Überblick hat, der Menschen mit Singularbegabung unter Umständen den Weg ebnet oder zeigt, wo sie ihre Fähigkeiten vermarkten oder institutionell unterbringen können und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann analysieren, ich kann strukturiert denken, ich kann alles ein bisschen, aber nichts ganz toll.
Der Generalist.
Ganz genau. Und ich habe nicht diese einschlägige naturwissenschaftliche Begabung oder einschlägig sprachliche Begabung, aber ich kann mich überall reindenken und ich kann mich reinfühlen und ich kann fragen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin nicht aus einem Juristenhaushalt. Ich finde Juristen eigentlich immer ziemlich anstrengend.
Okay.
Aber ich sehe das.
Warum findest du den denn anstrengend?
Naja, das sind ja immer Leute, die Worst-Case-Szenarien aufmachen, immer sagen, was nicht funktioniert. Häufig wenig, also war mein damaliger Eindruck, praxisorientiert oder pragmatisch. Und zumindest wenn man in Hamburg in der juristischen Fakultät 1 rumlief, es gab ja auch noch die 2. damals, war das auch nicht so meine Welt.
Okay, war ein bisschen Lodenmantel.
Das möchte ich jetzt nicht an irgendwelchen also so Marken oder sonst was festmachen, aber ja, na klar. Also da habe ich mich nicht gesehen und bin dann durch Deutschland gefahren und habe mir eine ganz kleine Uni gesucht, die auch reformorientiert war und die weit, weit weg war, weil von Berlin war ich natürlich jedes Wochenende in Hamburg, weil ich unglücklich war. Ich habe gesagt, ich muss ganz weit weg, damit ich gar nicht auf die Idee komme. Habe dann in Konstanz, es heißt tatsächlich Konstanz.
Also genau, für den Konstanzer.
Und Schleswig-Holstein. Ja. So, und habe mich da super, super wohl gefühlt. Das war die beste Entscheidung. Das war eine Reform-Uni, wo ganz viel auch gemischt war, wo man nicht nur unter Juristen hockte. Und habe dann in kürzerer Zeit dann mein Studium gemacht. Habe es wirklich als, ich lerne jetzt eine Methode und ich lerne jetzt ein System und so. Und hatte noch überhaupt keine Vorstellung, worauf ich das mal anwende. Vielleicht auf Tierschutzrecht, vielleicht auf irgendwas anderes.
Ja.
So, und dann, jetzt machen wir einen kleinen Sprung, weil sonst kommen wir in diesem Podcast nicht mehr weiter. Habe ich tatsächlich als Anwältin ganz klassisch gearbeitet, war auch angestellt und so weiter und war in einer Kanzlei.
In Konstanz?
Nein, in Hamburg.
Dann bist du in Hamburg.
Ich habe in Schleswig-Holstein ein Referendariat gemacht.
Ach so.
Und dann in Hamburg. auch verschiedene Jobs kombiniert, immer was Organisatorisches und Anwalt nebenbei. Mhm. Also dieses pragmatisch Organisatorische liegt mir und das habe ich immer schon auch, also ich war nie 100% nur Anwältin. Mhm. So, und ich war in einer Kanzlei, wo ein Mandant sich suizidiert hatte, der schwerst erkrankt war. Mhm. Und der hatte eine Firma und der hatte Immobilien und so weiter. Und die ganzen Kollegen rissen sich dann um die Abwicklung und um diese ganzen Dinge. Mhm. Und ich hatte dann die Witwe da sitzen und habe die einfach mal gefragt, wie geht's Ihnen eigentlich? Mhm. So. Mhm. Und dann hat die auch mal erzählt und dann merkte ich, was da für Themen sind. So, irgendwann habe ich diese Kanzlei verlassen und diese Frau kam auf mich zu und sagte, es ist schade, dass ausgerechnet Sie gehen. Sie waren die Einzige, die mir überhaupt mal zugehört hat.
Oh, okay. Mm.
So, und da war bei mir dann so ein ganz großes Ratter, Ratter, Ratter. Mm. Ich war dann noch zwischendurch in der anderen Kanzlei, wo ich immer hin wollte und wo ich in der Probezeit gekündigt habe, weil ich auch gemerkt habe, ich gehöre hier nicht her. Also es ist ganz viel, dass ich irgendwo hin wollte mit dem Kopf durch die Wand und es irgendwie auch geschafft habe, mir das selber bewiesen habe und dann festgestellt habe, hier gehöre ich gar nicht her.
Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema für, ich weiß nicht, ob es fast alle sind, aber ich glaube, es ist sehr, sehr kollektiv. Mhm. Also für mich ist so ein dieses, ich gehöre nicht dazu.
Ja, das und auch Ich kann hier nicht wirken. Also das, was ich kann, ist hier gar nicht gefragt. Oder?
Ja, ich kann da gar nicht sein. Also wäre das jetzt für mich, ich würde gar nicht so dieses Wirken, glaube ich, tatsächlich nennen.
Genau. Lustig. Mhm. So, und dann gab es die nächste Krise in meinem Leben, die ziemlich große. Mhm. Und da bin ich rausgegangen, dass ich gesagt habe, so ich kann nicht mehr irgendwie in der Kanzlei arbeiten und mir von anderen Leuten sagen lassen, wie ich meinen Job zu tun habe. Mhm. Da spielte auch noch einiges mit rein und habe dann gesagt, ich mache mich selbstständig. Und habe dann gesagt, diese Gruppe von Menschen, die keinen großen wirtschaftlichen Anreiz haben für Juristen, die Themen haben, die auch sehr menscheln, die aber nicht familienrechtlich sind und wo man auch mal zuhören muss, wo man auch mal Zeit haben muss. So.
Ja, wo man vor allem mal was fühlen darf, würde ich jetzt sagen.
So, da habe ich gesagt, die nehme ich mir jetzt raus. Da waren auch meine Kinder noch relativ klein, sodass das auch passte, dass ich vormittags arbeiten konnte. Und ich habe von Anfang an auch Hausbesuche gemacht. Ich habe gesagt, ich fahre dahin, wo die Leute sind, wo sie sich wohlfühlen. Mhm. Die sollen nicht in eine Kanzlei kommen und einen zugeschnürten Hals haben, weil sie voller Spannung sind. So, und habe da angefangen und da habe ich die klassischen Sachen gemacht. Ne? Also tatsächlich schon Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Testamente, aber eben auf einer eher juristischen Ebene. Also ne, Sie brauchen ein Dokument und wir gehen jetzt mal durch und am Ende kam das Dokument auch raus. Das ist im Prinzip bis heute auch noch so. Also man kriegt diese Dokumente bei mir, aber was bei mir einen viel größeren Raum inzwischen eingenommen hat und mir sehr, sehr viel wichtiger ist, ist das der Prozess davor, zu gucken, wer sitzt da, was ist da für ein Familiensystem oder eben nicht. Was sind die Absicherungsbedürfnisse, was sind die Erfahrungen und das alles irgendwie zu ergründen und zu besprechen und was sind die Wünsche, was sind die Vorstellungen und dann am Ende kommen Dokumente dabei raus, aber das sind eben nicht die aus der Schublade gezogenen Formulare, die für den größten gemeinsamen Nenner irgendwie passen, sondern und
die Zeit sparen.
Die Zeit sparen und die, ja, wo man so sagt, ja, das klingt alles ganz logisch und plausibel, was da drin ist, unterschreibe ich mal, aber was eigentlich nichts mit einem selber zu tun hat.
Nee, und ich, also der eine oder andere druckt sich das ja im Netz aus und unterschreibt das und legt es irgendwo hin. Aber ich finde, diese ganzen Themen sind ja sehr diskussionswürdig,
mal absolut
ganz neutral betrachtet.
Und im Netz gibt es von bis, es gibt nur eine einzige Vorlage, die ich da tatsächlich auch grundsätzlich empfehle, wenn man jetzt keine besonderen Themen hat. Das ist auf der Seite vom Bundesjustizministerium im Servicebereich. Da gibt es so Vorlagen, die sind immer rechtlich ajour und da kann man auch ein bisschen noch gestalten. Mhm. Bei allen anderen hätte ich Bauchschmerzen und am größten Bauchschmerzen habe ich bei Patientenverfügung, wo man Ja und Nein nur ankreuzen kann. Weil es gibt so viel dazwischen und man weiß häufig auch gar nicht, was Ja oder Nein dann in der Konsequenz bedeutet.
Genau, genau. Das meine ich auch mit diskutieren. Ja. Würdig, weil wenn du keinen Kontakt bisher hattest, was jetzt in meiner Familie überwiegend so war, also mein Vater ist jetzt im Januar gestorben, aber davor ist gefühlt, keine Ahnung, man.
Wie war das für dich, dass der darüber nicht gesprochen hat und dann in so einer Situation war? War das Hilflosigkeit oder was hast du da gefühlt?
Ja, absolut. Also schon Ich würde sogar sagen, dass ich auch so ein bisschen voller Vorwurf war. Also sie haben sich mit einem Teil des Sterbens, nämlich mit dem Erben, haben sie sich sehr auseinandergesetzt, was
das Materielle.
Ja, das Materielle, was ja auch eine Riesenverantwortung ist. Ne? Und da fühle ich mich jetzt heute schon sehr beschenkt. Ne? Also das sehe ich unbedingt. Und ich hätte ihm natürlich gewünscht, also meiner Mutter da in dem Zusammenhang auch, dass sie die anderen Schubladen auch mal, oder dass da mal irgendwas aufgegangen wäre. Ich würde fast sagen, das haben sie sich verwehrt.
Und das ist nochmal genau der Punkt, also da kriege ich jetzt schon wieder einen Schauer auf dem Rücken, weil das, da passiert so, passieren so tolle Sachen, wenn man über diese Dinge mit seinem Familiensystem spricht oder mit seinem nächsten angehörigen Partner. Das ist das Eigentliche. Das ist das Eigentliche, wo was passiert, was nachher als Dokument rauskommt. Super, toll, können sich alle möglichen Leute angucken. Aber in diesem Familiensystem darüber zu sprechen, was wäre, wenn und was wünsche ich mir und was wäre, wenn ich es mir frei aussuchen könnte, der Weg, den ich gehen möchte. Und darüber zu sprechen und sich dazu auszutauschen, das macht was mit diesem Familiensystem und das nimmt diese Hilflosigkeit. Und ich sage immer, es ist ein Liebesdienst an den An- und Zugehörigen, wenn man diese Schubladen aufmacht, weil das ist einfach eine Chance, sich damit bewusst auseinanderzusetzen und ein roter Faden für die, die sich kümmern, wenn man selber nicht mehr sich artikulieren kann.
Das zum einen finde ich auch extrem relevant und es ist doch für mich auch so beruhigend, deswegen, was ich am Anfang gesagt habe, mich beruhigt das so. Also, dass ich dich da jetzt in diesem Prozess von Patientenverfügung und Testament und so weiter, dass ich dich da an meiner Seite habe und ich weiß, ich könnte dich jeden Tag anrufen oder dir schreiben oder sonst was und ich bin da nicht alleine. Und würde im schlechtesten Fall sozusagen das Konzept, was ich geerbt habe, übernehmen. Das ist jetzt meine eigene Entscheidung natürlich. Aber und deswegen bin ich so froh, dass du heute da bist, weil davon muss einfach viel mehr raus in die Welt, weil es gibt es nicht mehr so wie früher. Also gibt es auch, logischerweise kannst du ja wählen. Ne? Also dieses, ich nenne es jetzt fast mal ohnmächtige, dahin siechen und anschließend sterben.
Ja, und das ist auch immer noch, ich meine, unsere Eltern leben ja zum Teil noch. Das ist halt die Generation, die ne, so geprägt ist, ich will meinen Kindern nicht zu Last fallen.
Und aber es ist auch ein wahnsinniges Wegschauen.
Läuft schon alles irgendwie und auch verdrängen. Ja. Ne? Weil man sieht, natürlich ist es für jeden schwierig, sich einzugestehen, dass man nicht jünger wird und Vergänglichkeit ist präsent. Ich meine, wir haben gerade Herbst, wir gucken in den ersten Herbststurm da draußen. So, dieser Kreislauf des Lebens macht auch vor dem eigenen Leben nicht halt und sich das einzugestehen ist ganz, ganz schwierig. Und gerade bei älter werdenden Eltern, ich erlebe das auch gerade, sich zuzugestehen, dass Kompetenzen verschwinden und das übernehmen zu lassen von anderen, ist wahnsinnig schwierig.
Ja.
Also das müssen wir alle irgendwann lernen. Und ich kenne Kompensationsstrategien von dementen alten Leuten. Es ist Wahnsinn, was ein Hirn da noch leisten kann.
Ja. Damit es keiner merkt.
Damit es keiner merkt, damit man auch vor sich selber das eine Fassade aufrechterhalten kann und bis es irgendwann in sich zusammenbricht. Und das Problem ist, also viele Leute haben ein Problem damit, zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht jemandem zu erteilen, weil sie vergleichen, naja, ich möchte ja eigentlich lieber alles selber entscheiden.
Ja.
Nachvollziehbar, aber das ist nicht der Vergleich. Der Vergleich ist, entweder es entscheidet jemand, den ich mir ausgesucht habe, oder es entscheidet jemand, den ich schlimmstenfalls gar nicht selber kenne.
Nämlich, wie nennt man die denn?
Zum Beispiel, wenn man keine Vorsorgevollmacht macht, ein gesetzlicher Betreuer. Und das muss nicht einer sein, den man kennt oder der aus seinem Familiensystem kommt. Das
genau, aber den Satz finde ich mal interessant, weil ich habe ganz sicher auch jüngere Zuhörer, die sich auch wahrscheinlich noch nicht mit dem Thema Sterben beschäftigt haben, was ja auch total in Ordnung ist. Also sprich, wenn ich keine Vorsorgevollmacht erteile, dann ist die Chance groß, dass irgendjemand aus dem Staat kommt und sagt so.
Genau, also
die
wenn dann eine Entscheidung ansteht aus einem der 5 Aufgabenkreise, die gefällt werden muss, dann wird ein Betreuungsverfahren eröffnet. Das kann irgendjemand anregen. Das kann im Krankenhaus passieren, wenn man da eingeliefert wird und nicht ansprechbar ist. Wenn man alleinstehend ist, kann das auch der Taxifahrer machen, der merkt, man kennt seine eigene Adresse nicht mehr. Also es kommt überein, es wird nicht selbstbestimmt ausgelöst.
Obwohl man eine Familie hat zum Beispiel.
Ja.
Oder beste Freundinnen oder sonst was.
Ja, die können das natürlich auch anregen, ne?
Genau. Also, gut, aber das ist ja gesetzlich sozusagen. Genau. Hast du als Freundin oder auch als Kind oder Schwester oder so gar nichts in der Hand?
Nee, nichts in der Hand. Und jetzt will ich auch nochmal auf das Thema Alter zurückkommen. Früher hieß dieser Bereich, den ich juristisch bespiele, Seniorenrecht. Diesen Begriff hat man aufgegeben, ich habe ihn nie benutzt, weil man erkannt hat, das hat nichts mit alten Menschen zu tun. Meine Kinder habe ich nicht vom Hof gelassen, als sie nach dem Abi in die Welt wollten, ohne Vorsorgevollmacht. Ich habe gesagt, ihr müsst nicht mich bevollmächtigen, das ist eure Entscheidung. Okay. Aber wenn ihr keine Vorsorgevollmacht habt und ihr haut euch irgendwie in Thailand mit einem gemieteten Moped vor die Wand und kommt da in ein Krankenhaus, kein Mensch kann erfahren, wo ihr seid und was mit euch los ist. Da muss erst über die örtliche Botschaft ein Betreuungsverfahren durchgeführt werden. Und den Stress möchte keiner haben. Und als Eltern von einem 20-jährigen Kind habe ich ja vielleicht auch ein Interesse daran zu erfahren, wo das Kind im Krankenhaus ist.
Okay, aber den Punkt haben wir jetzt noch nicht bei dem, was wir alles bisher schon.
Nee, genau. Also deswegen sage ich, ich möchte da auch nochmal reingrätschen, weil du sagst, viele Leute haben sich nachvollziehbar nicht mit ihrem Tod beschäftigt. Bei vielen kommt das, wenn sie entweder selber Kinder kriegen oder wenn ihre Eltern das sind die typischen Phasen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass es Menschen, also auch junge Menschen betreffen kann, nicht muss. Das Beste ist immer, wenn man diese Dokumente überhaupt nicht braucht.
Ja, klar.
Das ist mir am allerliebsten. Aber wir alle kennen sicherlich tragische Fälle, wo auch mal junge Menschen verunglückt sind, im Koma gelandet sind oder was auch immer. Und dann sowas schon geregelt zu haben, ist einfach eine unglaubliche Entlastung für alle, die dann sowieso emotional und logistisch und organisatorisch komplett überfordert sind, sich nicht auch noch mit einem Betreuungsverfahren rumschlagen zu müssen.
Okay. Also du hast dich damit selbstständig gemacht?
Genau.
Und das, du wusstest schon genau, wo deine Reise dann hingeht?
Nein.
Nee, weil das klingt auch so. Genau. Also ich meine, das ist ja schon mal auch echt mutig, ne?
Nee, tatsächlich wusste ich das nicht. Es kam dann aber über Mund-zu-Mund-Propaganda tatsächlich immer mehr Leute mit solchen Themen auch. Oder wo ich als Moderatorin in eine schwierige Großfamilie reingekommen bin. Oder mich haben Leute angerufen und haben gesagt, können Sie mal mit meinen Eltern sprechen? Ich habe eine Moderationsausbildung auch gemacht, Leitung Runde Tische. Das war in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber das hilft mir auch, wenn es Konfliktgespräche gibt.
Also in Richtung Mediation auch?
Ja, ich darf mich nicht Mediatorin nennen, aber im Prinzip ist es ist das Verfahren, dass man das Gefühl hat, auf Augenhöhe können alle beitragen, was sie zu dem Thema meinen, und man versucht, einen Konsens zu finden, den alle mittragen. So. Wenn es dann streitig wird, kann ich es nicht weitermachen, dann gebe ich es ab an Kollegen, aber diese Gespräche kann ich führen. Und es ist auch immer große Freude, wenn man dann merkt, dass die Leute endlich mal miteinander reden, statt übereinander.
Ja, total toll.
So, ich habe dann auch Veranstaltungen moderiert, wo es um früh an Demenz erkrankte Menschen geht, um für die ein Hilfesystem zu entwickeln, und habe also mit organisatorischen Themen rund um mich dann auch beschäftigt. Habe viele jung betroffene Familien dann bekommen, zum Beispiel über die Alzheimer-Gesellschaft, wo eben ein Familienmitglied sehr früh ausgefallen ist, aus der klassischen Rolle eben nicht mehr Ernährer oder Kümmerer sein konnte, sondern selber pflegebedürftig wurde und noch kleine Kinder da waren zum Beispiel.
Oh, das gibt's auch.
Oh ja, und das sind dann so Themen, wo man ganz schnell, wenn es noch keine Vorsorgedokumente gibt, handeln muss oder eben Betreuungsverfahren begleiten muss und steuern kann, wenn man da ein bisschen mit juristischem Sachverstand weiß, was möglich ist, kann man das eben auch ganz gut begleiten. Ja, dann da, also die Bandbreite ist wahnsinnig groß an Fällen und Fallkonstellationen. Vollmachtsmissbrauch ist auch immer mal wieder ein Thema. Da kommen dann Leute zu mir, wo sich ein Familienfremder eine Vollmacht von einem Angehörigen erschlichen hat. Und also das ist wirklich ein sehr, sehr großes Feld.
Okay. Und hast du Mitarbeiter oder machst du es einfach mit dir?
Ich mache das mit mir.
Okay, bist auch deine eigene Assistentin? Und
ja, im Prinzip ja. Ich habe natürlich so ein paar Leute, die mir ein bisschen Sachen abnehmen, die ich nicht so gut kann.
Sehr gut, sehr gut.
Er ist auch noch ausbaufähig. Und ich bin in einer Bürogemeinschaft, wo man auch mal das Tyrannengespräch mit einem Kollegen hat oder mal irgendwie fragen kann, du, hör mal, da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung. Hast du da schon mal so? Das ja. So.
Und sind die auch anwaltlich?
Ja, die sind auch anwaltlich, aber.
Ach so, so ein Coworking-Space für Anwälte gibt es auch?
Ja, das nennt man klassisch Bürogemeinschaft. In Coworking-Space als Anwalt darf ich nicht rein, weil ich darf nur Bürogemeinschaft machen mit Menschen, die auch freie Berufe sind, beziehungsweise auch der Verschwiegenheitsverpflichtung der Besonderen unterliegen.
Deswegen, das habe ich nicht verstanden. Nochmal.
Also Anwälte wirst du selten in Coworking-Spaces finden.
Weil das alles so geheim ist.
Genau, die müssen halt sicherstellen, dass Menschen, die potenziell Zugriff auf die Akten und die Unterlagen haben, auch einer Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen, berufsrechtlich.
Ah, ja, interessant, okay. Also, wie beim Arzt.
Aber genau, ich darf mit einem Steuerberater zusammen, ich dürfte mit einem Arzt zusammen, mit freien Berufen dürfte ich zusammen, ja.
Ach, das ist ja spannend. Okay, das wusste ich auch nicht. Mhm. So, und jetzt kommen wir aber noch zu dem anderen super, super wichtigen und spannenden Thema, was auch mein Nervensystem so beruhigt hat, weil du dich da sehr gut auskennst. Und zwar geht es um die Gesellschaft für humanes Sterben, richtig?
Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, ja.
Genau, so. Und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal mit meiner Mutter besprochen, die dann jedes Mal zu mir sagte, das wusste ich nicht, das gibt's doch gar nicht. Das wusste ich, nee, das gibt es gar nicht. Und dann sickert das immer so ein bisschen rein und dann sagt sie, ah, da melde ich mich auch an. Na ja, dann mach mal. Also jetzt mal so ganz lapidar, ne? Also, bis ich dich kennengelernt habe, habe ich natürlich diesen einen Film gesehen mit Florian David Fitz. Den haben auch vielleicht manche gesehen, ich weiß nicht, wie er heißt. Junger Mann, der noch irgendwie eine Fahrradtour macht, glaube ich, mit seinen ganzen Freunden. Und am Ende von dieser Fahrradtour, also schon im Vorfeld, ohne das denen gesagt zu haben, glaube ich, beschließt, dass er in Holland den Freitod wählt, den Begleiteten, weil es eben in Deutschland nicht gibt. So. Also war so schon mal relativ tragisch. Dann weiß ich das auch aus einem familiären Kontext, dass es das eben in der Schweiz auch gibt. Das ist irgendwie, nennt sich dann Exit. Also das Ganze rückte immer näher an mich ran sozusagen. Und jetzt kamst du in mein Feld und in mein Leben. Und jetzt erzähl mal, wie du da hingekommen bist. Oder war das automatisch dann irgendwann ganz schnell klar? Weil das, was ich eben beschrieben habe, wir brauchen nicht mehr nach Holland fahren und wir müssen auch nicht mehr in die Schweiz dafür fahren, denn wir können das in Deutschland, gibt es das und es ist, keiner weiß es.
Richtig. Ja, da muss ich ganz kurz noch auf eine dritte Krise in meinem Leben eingehen, bitte. Die vor 2 Jahren war und auch nochmal alles auf den Kopf gestellt habe. Und meine Konstante war, ich bin jetzt richtig, wo ich bin, jobmäßig, und ich möchte das viel sichtbarer machen, was ich eigentlich mache. Und das, was über das reine Juristische hinausgeht, möchte ich sichtbar machen. Habe dann ein Jobcoaching gemacht, übrigens bei Britta Papay.
Yay.
So, und da ist tatsächlich der Slogan entstanden, Legal Coaching für selbstbestimmtes Altwerden und Sterben.
Sehr schön.
So versuche ich zu umschreiben, dass an Mehrwert zum reinen bei mir kriegen sie ein Testament, irgendwie das auszudrücken und das zu kommunizieren.
Ja, schön.
So, also das hatte ich schon mal und das war so richtig Bam, das passt und es ist jetzt mein Slogan, auch auf Visitenkarten drauf. So, und dann 2 Jahre vorher gab es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass jeder Mensch natürlich das Recht hat, nicht nur sich selbst zu töten, das gab es schon immer, war auch schon immer so. Und
aber das nennt sich Suizid.
Suizid zu begehen, genau. Und auch sich beim Suizid helfen zu lassen, das war auch nie strafbewehrt.
Was ist, wie stelle ich mir das vor?
Na, also, ne, dass ihm jemand das Medikament besorgt oder so, das war immer schon legal, weil Beihilfe oder sogar Anstiftung ist nur strafbar zu einer Straftat. Und der Suizid ist keine Straftat, also ist auch Beihilfe und Anstiftung keine Straftat.
Aber es haben doch alle Ärzte immer gesagt, ich kann sie dabei nicht unterstützen.
Ja, das lag daran, dass es unter Strafe gestellt wurde, geschäftsmäßig zu helfen. Das war strafbar.
Aber ich könnte jetzt, also lass mal ein paar Beispiele jetzt durchspielen, weil das finde ich natürlich selber spannend. Also wenn ich jetzt Arzt wäre, was ich nicht bin, und irgendeine Freundin sagt, kannst du mir was besorgen, damit ich mich verabschieden kann, dann wäre der Arzt, also wäre ich als Arzt frei. Also würde ich nicht
ganz grob gesprochen, ja. Also da gibt es natürlich bestimmte Voraussetzungen, auf die kommen wir vielleicht gleich noch. Aber im Prinzip ja. Ja, und war auch schon immer so. Das Problem war, dass die Ärzte mit diesem geschäftsmäßig nicht wissen konnten, wie weit können sie gehen. Wenn ein Patient kommt und dem sie helfen, kommen ja 3 andere und die müssen sie dann ablehnen. Oder ab dem wievielten Patienten ist es denn strafbar? Das war völlig unklar. Und,
das hat auch vielleicht auch, also erstens mit der Diagnose zu tun.
Das sind noch dann die anderen Punkte, auf die kommen wir gleich noch. Also natürlich kommst du nicht so, es gab auch in Berlin jetzt einen Prozess, wo ein Arzt einer 34-Jährigen Sterbehilfe geleistet hat und die war klinisch depressiv und da gab es einen Prozess und er ist auch verurteilt worden. So ist auch alles richtig. Mhm. Also ich will hier überhaupt nicht sagen, jede Form von Sterbehilfe ist legal und ist gut.
Ja, es ist aber ein Riesenfeld. Ne?
Es ist ein großes Feld und die Ärzte waren eben völlig auf sich gestellt und haben dann auch weil die Bundesärztekammern überall Sterbehilfe in ihren Berufsordnungen als nicht, ich kenne jetzt den Fachbegriff nicht, aber jedenfalls, es war überall in den Berufsordnungen der einzelnen Kammern drin, dass das nicht vereinbar ist mit dem ärztlichen Selbstverständnis. So. Mhm. Deswegen hat man keinen Arzt gefunden, der das gemacht hat.
Dem Eid.
Ja, den Eid schwören sie nicht mehr. Ja, den hippokratischen Eid schwören sie aber nicht mehr.
Ach,
der
ist ausgefallen.
Den gibt es nicht mehr. Also damit hat es inzwischen nichts mehr zu tun. So, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht 2020 aber ganz klar gesagt, jeder hat das Recht, sich das Leben zu nehmen. Das ist Ausdruck der Selbstbestimmung. Mhm. Es ist Ausdruck der Würde des Menschen. Mhm. Und wenn ein Mensch frei verantwortlich, wohl überlegt und anhaltend und ohne Einflussnahme Dritter.
Und bei klarem Verstand.
Bei klarem Verstand für sich entscheidet, hier und jetzt ist seine Grenze erreicht, wo er sein Leben nicht mehr als lebenswert empfindet. Mhm. Und eben nicht nur, weil er sterbenskrank ist, sondern auch, weil er lebenssatt ist und weil er einfach sagt, das Leben hat für mich keine Qualität mehr, dann darf er sich das Leben nehmen. Und er darf dafür Hilfe in Anspruch nehmen. Und selbstverständlich darf er sich auch Hilfe in Anspruch nehmen von Menschen, die das anbieten, geschäftsmäßig und wissen, was sie tun und Erfahrung haben.
So.
So, das war 2020. Mhm. Es wurde natürlich gesagt, der Gesetzgeber kann das regeln. Mhm. Er darf es aber nicht so weit regeln, dass es einer Verhinderung gleichkommt.
Deswegen, was heißt das?
Also dieser Strafparagraf war verfassungswidrig, weil der quasi verhindert hat, dass überhaupt Sterbehilfe geleistet wurde, weil eben viele Ärzte verunsichert waren und das eben gar nicht gemacht haben. So, das hat tatsächlich dazu geführt, dass Sterbehilfe in Deutschland nicht möglich war. Rein rechtlich hätte es eine kleine minimale Lücke gegeben, aber keiner hat sich getraut. So, deswegen ist das verfassungswidrig und dann wurde der Gesetzgeber, dem wurde freigestellt, eben eine Regelung zu schaffen und 2023 gab es zwei Gesetzentwürfe dazu, die beide gescheitert sind, keine Mehrheit bekommen hat, seitdem wird es nicht mehr angefasst. Mhm. So, jetzt gibt es nicht nur die Deutsche Gesellschaft für humane Sterben, es gibt noch einige weitere Sterbehilfeorganisationen, die aufgrund dieses Urteils jetzt mit den Rahmenbedingungen, die da gesetzt sind, geschäftsmäßig Sterbehilfe anbieten. Mhm. Die sind aber sehr, sehr unterschiedlich.
Okay.
Ich bin bei einer Veranstaltung auf die DGHS gestoßen, habe mich da zu Wort gemeldet und bin dann hinterher angesprochen worden von dem einen Podiumsteilnehmer, das war der Vizepräsident und der sprach mich an, sie suchten dringend Juristen, die Gutachten erstellen, um die Voraussetzung festzustellen bei Suizidenten. Und ich war erstmal total perplex, weil mir das auch neu war, dass da Juristen dran beteiligt sind an dieser Entscheidung. Ich dachte immer, es braucht nur ein Arzt. Und die DGHS macht eben ein sehr gründliches Verfahren, wo es sowohl einen Arzt als auch einen Juristen gibt, der das Ganze begleitet und sowohl der erste Jurist ein Gutachten erstellt und dann der Arzt ein Gutachten erstellt und beide dann diesen Freitod auch tatsächlich begleiten und die Abwicklung machen und für An- und Zugehörige den Raum halten und schaffen, dass die auch trauern können und das machen können, was ihnen da in dem Moment wichtiger ist als irgendwelchen Papierkram.
Okay.
Na, und dann ist eben die Frage auf mich zugekommen, will ich aktiv an diesem Prozess mitwirken. Mhm. Und da hatte ich diesen Slogan schon, Legal Coaching für selbstbestimmtes Altwerden und Sterben. Und da habe ich gesagt, naja, ist ja eigentlich genau schon das, was in meinem Slogan steht. Mhm. Das ist konsequent bis zum Schluss selbstbestimmtes Sterben. Mhm. Und habe dann angefangen, mit Freunden zu sprechen, mit befreundeten Theologen, mit Ärzten, mit Pathologen, also mit Leuten aus meinem Bekanntenkreis und Umfeld, die da Kontakt mit hatten und habe mich da intensiv mit auseinandergesetzt und habe gesagt, ja, Selbstbestimmung ist für mich wirklich ein ganz, ganz hohes Gut und steht auch wirklich im Vordergrund meiner Beratungstätigkeit. Und ich muss mich damit mal konfrontieren. Ich muss mir das mal angucken und habe dann hospitiert. Hatte dann die Gelegenheit, bei, ich glaube, 3 oder 4 begleiteten Suiziden dabei zu sein und vor allen Dingen auch bei diesem Prozess davor.
Sag mal kurz, wie das war.
Also das erste Mal fühlte sich das ganz, ganz merkwürdig an. Vor allen Dingen fühlte es sich merkwürdig an, weil das ist ja so ein intimer Moment. Es ist ja wie eine Geburt. Wirklich, es ist eine Geburt rückwärts. Und da dabei zu sein als Unbeteiligter sozusagen, also ich habe es als ganz, ganz großes Geschenk erfahren, dass ich dabei sein durfte, dass Menschen mir das zugestanden haben. Die wurden natürlich gefragt. Und es war auch erschütternd, so zum ersten Mal so bewusst zu wissen, da stirbt gleich einer und dann dabei zu sein?
Also ich frage nochmal ein bisschen platt, dazwischen hast du vorher schon mal ein Haustier eingeschläfert?
Ja, ja, das habe ich schon.
Okay, weil das, ich will nicht sagen, das hilft, aber.
Und auch Angehörige im Sterbeprozess begleitet, ne? Ja. Aber ich war nicht unmittelbar beim Tod dabei und natürlich war es nie ein selbst ausgelöster Tod.
Ja.
Ja, und ich habe da auch sehr besondere Fälle erlebt und habe dann für mich entschieden, ja, ich kann das machen. Mhm. Ich kann diesen Raum halten, ich kann diese Begleitung gehen und für mich ist ganz wichtig, das möchte ich auch hier betonen, ich entscheide nicht, ob jemand die richtige Entscheidung für sich trifft.
Ja, klar.
Sondern und ich übernehme auch nicht die Verantwortung, die liegt komplett bei demjenigen selbst. Mhm. Ich stelle nur fest, ob die Rahmenbedingungen gegeben sind und schließe aus, dass da eine psychische Erkrankung den Sterbewunsch beeinträchtigt. Und
das machst du aber in Verbindung mit dem Arzt?
Ich bin immer als Erste da, stelle die Fragen für so eine Stunde, anderthalb Stunden intensives Gespräch mit dem Sterbewilligen und häufig auch noch mit Angehörigen. Ich finde es immer gut, wenn die auch dabei sind, aber es muss derjenige natürlich wollen. Und dann kommt der Arzt auch nochmal ohne mich und an dem Tag selber sind wir dann beide zusammen da und machen das zusammen. Mhm. Genau, und
wir waren noch mal bei deiner Krise, bei der.
Genau, das war, da bin ich, habe ja diese berufliche Neuaufstellung dann gemacht, weil ich gesagt habe, jetzt muss ich raus und genau, aber da kann ich vielleicht auch noch ergänzen, Teil der Krise war eine Krebserkrankung, so dass man da selber sich mit seiner eigenen Vergänglichkeit und seinem eigenen Tod und auch mit Leiden unter Therapien und so weiter sich ja auch nochmal sehr konkret auseinandergesetzt hat und sehr persönlich auch erfahren hat, was das bedeutet und dann vielleicht auch besser sich in Menschen reinversetzen kann, die in einer noch auswegloseren Situation dann vielleicht sind. Ja.
Also bist du sehr krisenfest?
Nein, das würde ich jetzt nicht behaupten. Also es wird die nächste Krise kommen, die mich auch nochmal umhaut, aber ich habe für mich Methoden entwickelt, wie ich mit Krisen umgehen kann und dass ich Krisen nicht nur als niederschmetternd und feind sehe, sondern ich habe gerade jetzt bei der letzten Krise einen solchen Schritt nach vorn gemacht auf ganz vielen Gebieten. So, also ich habe, wie ich das ja auch vorher erzählt habe, ne, es war mal wieder gegen die Wand gefahren und der Weg, den ich eigentlich einschlagen wollte, zugemauert buchstäblich und musste mich neu erfinden und das
neu erfinden ist es ja oder nicht. Ich finde, du hast was Neues dazu bekommen.
Ich habe mich auf das besonnen, was mich ausmacht.
Ja, aber und du hast was dazu bekommen, also jetzt mal rein schamanisch gesehen, du hast das sowieso alles und wir verlieren im Laufe des Lebens eben Persönlichkeitsanteile durch Trauma oder wir nennen es auch manchmal, finde ich, einfach Erfahrung, also vielleicht unangenehme Erfahrung. Und dann ist es die eigene Aufgabe, diese verschiedenen Anteile wieder einzusammeln und ins Leben zu bringen.
Also, ja, also
so fühlt sich das für mich jetzt an, aber kann genau, also natürlich ganz anders sein.
Man kann vielleicht auch das so sehen, so ein Haus ist irgendwie zerstört durch einen Sturm oder durch ein Ereignis und man muss es neu wieder aufbauen. Und das sieht dann nicht mehr so aus wie vorher, ist aber noch aus denselben Bausteinen gebaut. Also so gesehen, ja. Ja, das war definitiv die Krise, auch vor 2 Jahren, sehr intensiv. Und es war dann so viel, was wo ich eben nicht aktiv danach gesucht habe oder irgendwas betrieben hatte. Ich hatte auch erst überlegt, noch eine große Coaching-Ausbildung zu machen und. Und es kamen dann diese Sachen. Ich meine, diese Ansprache für die DGHS-Gutachten zu schreiben, ich bin angesprochen worden, ich habe danach nicht gesucht. Und genauso haben mich seit dieser Krise noch 3, 4 andere Sachen und Menschen und Aufgaben gefunden, wo ich einfach gemerkt habe, vielleicht liegt es daran, dass ich jeden Morgen herzöffnende Yoga-Übung mache, ich weiß es nicht, wo dann einfach die Sachen gekommen sind, die gepasst haben und die mich vollständiger machen.
Aber was für ein schöner Shift von, da haben wir am Anfang drüber geredet, dass du eben immer Vollgas, ich muss unbedingt das so machen, weil sonst ist es schlimm und ich muss so. Und dass das Leben dir immer was anderes reingespielt hat oder dir eigentlich die ganze Zeit beweisen wollte, nee, brauchst du nicht. Also komm raus aus diesem, dass du musst und planen musst, weil es sonst schlimm wird.
Ja.
Sondern es kam dann immer irgendwie ganz anders und du durftest dann immer lernen zu empfangen.
Genau. Ja, und mir hat auch total geholfen. Ich habe mich viel mit den Texten von Frankl beschäftigt. der ja selber in einer komplett ausweglosen, fremdbestimmten, traumatisierenden, also schlimmsten Situation, die man sich vorstellen kann, überlebt hat und ein Mindset entwickelt hat, wie man trotzdem sich als selbstwirksam erfahren kann. Und das hat mir auch total geholfen. Und das ist eben, wenn jetzt irgendwas kommt, was ich nicht geplant habe, ja, dann ist es so. Und dann
was ja meistens so ist.
Ja, so. Das ist definitiv Learning gewesen. Und das hilft mir auch bei der Beratung, weil natürlich, ich kann ja nicht planen, wie läuft ein Altwerden beim Mandanten aus, aber ab, ne? Oder ich kann auch nicht sagen, sie suchen sich jetzt das genauso aus, wie sie es haben wollen. Aber ich kann da eben mit Bausteinen spielen und kann sagen, naja, und sie haben aber immer noch in der Hand, das so oder so zu entscheiden.
Also vielleicht magst du mal ein, zwei Geschichten erzählen. Wie schön das sein kann, oder auch drei, vier. Bei vollem Bewusstsein sich, weiß nicht, manche feiern, glaube ich, noch kleine Partys oder größere Partys, wie auch immer, und dann wirklich anzukündigen, eben, also wie man sonst ankündigt, ich fahre in Urlaub oder ich mache sonst was, ja, ich habe dann fertig. Also ich verabschiede mich aus dem Leben und ich möchte euch noch dabei haben, was ja auch eine Aufgabe ist,
absolut,
ne, wenn man das erste Mal so mitmacht.
Also es ist tatsächlich jede Freitodbegleitung ganz besonders so ein Einzelfall. Und also ich habe es nicht umsonst mit einer Geburt verglichen, weil es wirklich jede Geburt ist ja auch anders und jeder Sterbeprozess ist anders. Und es gibt Menschen, die das wirklich so klar und so für sich eindeutig entscheiden, dass Angehörige da manchmal echt ein bisschen zurückschrecken. Und ich hatte eine Dame, die war, ich glaube, 88. Eigentlich noch, also geistig fit sind sie alle noch, müssen sie auch noch sein. Ja. So, die wohnt im vierten Stock ohne Fahrstuhl und war auf den Rollator angewiesen und hat gesagt, ich komme hier allein nicht mehr raus. Und es ist absehbar, dass ich hier gar nicht mehr rauskomme. Ich müsste jetzt also ins Pflegeheim umziehen. Das will ich nicht. Ich habe sonst nichts großartig, also ein bisschen Altersbewegchen, aber
ich will nicht aus der Wohnung.
Ich will nicht aus der Wohnung.
Also ich will nicht umziehen.
Ich will nicht umziehen, ich will keine Veränderung und alles, was jetzt noch kommt, wird nur mühsam und ätzend. Will ich nicht. So, ich kenne viele Leute, die haben damit ein Problem, wenn Menschen, die eigentlich noch gesund und lebensfähig sind, diese Entscheidung treffen, aber es ist ihr gutes Recht, sie dürfen es. So, und diese Dame hatte dann, es war ein heißer Sommertag, ihre sämtlichen Kinder, Schwiegerkinder und Enkel eingeladen. Die hatten eine Playlist mit Roger Whittaker, Abschied ist ein scharfes Schwert und noch diversen anderen Schlagern, die thematisch passten.
Ist das stark.
Als wir reinkamen. Also
hattest du auf Wunsch von ihr zusammengestellt? Oder?
Nein, das hatten die Angehörigen alles gemacht. Die waren schon Stunden vorher da und die hatten alle ein Glas Sekt in der Hand. Und wir lassen dann natürlich dann auch mal so viel Zeit, wie die brauchen. Und wir gehen auch nochmal raus und lassen die Angehörigen mit denen alleine und so weiter. So. Und als sie dann, als alles soweit war, lag sie auf ihrem Bett und hat jeden einzelnen Angehörigen nochmal angeguckt, ihm einmal zugeprostet und hat dann irgendwie gesagt, schön war es mit euch, noch einen Schluck Sekt getrunken und dann hat sie es ausgelöst.
Ha.
So,
Das vielleicht auch nochmal kurz zum Prozedere. Also ich muss das, wenn ich mich dafür entscheide, ich löse es selber aus, ne? Also ich glaube,
nur das ist in Deutschland straffrei, das nennt man assistierter Suizid. Das andere, also passive Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. Das geht zum Beispiel in Belgien, da würde der Arzt etwas spritzen.
Genau.
Das ist in Deutschland verboten, nach wie vor. Und man kann auch keinen Arzt zwingen, irgendwas zu machen.
Nee.
Man muss immer noch Ärzte finden, die das freiwillig einen Zugang legen, wie das bei der DGHS ist. Es gibt andere Methoden, die bei anderen Sterbehilfeorganisationen verwendet werden. Die Freitodbegleitung, wo ich dabei bin, da läuft es über einen venösen Zugang, wo erst mit Kochsalzlösung sichergestellt wird, dass der gut funktioniert, dass da nichts staut, nichts zurückläuft, die Tropfgeschwindigkeit richtig ist und so weiter. Dann wird nochmal juristisch abgeklärt, dass derjenige bei klarem Verstand ist und weiß, was er tut.
Und da kommen jetzt auch keine Beruhigungsmittel rein oder irgendwas, sondern das wird nur einmal getestet, dass der Kanal frei ist sozusagen.
Genau. Und dann wird Beruhigungsmittel wären kontraproduktiv, denn das würde ja unter Umständen die Willensbildung beeinflussen. Also das muss schon klar sein. Dann kommt das Medikament dran bei zugedrehter Infusion und dann muss die Person selber die Infusion aufdrehen.
Ja, okay.
Genau. Und dann schläft derjenige friedlich ein, ganz, ganz friedlich.
Und das hast du auch bisher immer so erlebt, ne? Also ich kenne natürlich auch schon andere
also es gibt mal einen Huster oder so, wenn jemand ein Asthma hatte. Also wenn es Begleiterscheinungen gegeben hat, dann hatten die immer mit der Vorerkrankung zu tun. Nie mit dem Sterbeprozess als solchem.
Aber ich weiß, dass von einer Freundin, die sich damit auch sehr viel auseinandergesetzt hat und die alle möglichen Seminare da auch gemacht hat, und die hat sich jetzt dagegen entschieden, weil sie sagte, sie hätte da so viele Fälle gehört, da hätte das irgendwie nicht geklappt und die wären dann nachher ein Pflegefall gewesen und so weiter. Also wie immer gibt es ja auch Kehrseiten von Medaillen.
Unbedingt. Also ich will auch niemanden dazu überreden, das zu machen. Ich habe mich tatsächlich also die DGHS hat mich ja angesprochen. Mhm. Ich habe mich dann aber erstmal schlau gemacht, was gibt es denn überhaupt für Organisationen in Deutschland und wie sind die einzelnen Prozesse, weil ich wollte mich ja auch jetzt beim nächstbesten dann irgendwie verpflichten und ich wollte auch dahinter stehen können.
Klar.
Und es gibt tatsächlich Sterbehilfeorganisationen, die schicken ein orales Medikament zu. Aha. Da wäre ich nicht dabei, weil wer garantiert, dass die Person selber das schluckt? Wer garantiert, dass die Dosis ausreicht und absorbiert wird? Wer garantiert, dass derjenige sich nicht erbricht? Und da passieren dann solche schlimmen Sachen unter Umständen und da bin ich raus. Also da würde ich auch kein Gutachten schreiben, gar nichts. Das wäre nicht meins.
Okay.
Und es gibt auch Organisationen, die verlassen den Raum, sobald derjenige verstorben ist und lassen die Angehörigen mit der polizeilichen Abwicklung alleine. Wäre ich auch raus.
Also
gibt es große, große Unterschiede, gerade weil es noch nicht gesetzlich geregelt ist. Mhm. Ich finde da eine gesetzliche Regelung auch grundsätzlich begrüßenswert, diese Prozesse sicher und wirklich zuverlässig zu machen. Aufpassen müssen wir ein bisschen, wenn es um die Regulierung geht, dass wir nicht wieder überregulieren und zum Beispiel verpflichtend psychologische Gutachten machen. Wer soll das bezahlen? Wo sollen die Leute Termine kriegen? Es gibt jetzt schon nicht genug Psychologen mit freien Terminen. Wenn jemand beim klaren Verstand ist und ein Jurist und ein Arzt das feststellen, dann muss das in meinen Augen reichen.
Okay, spannend.
Wenn wir einen Anhaltspunkt haben, dass da eine psychologische Komponente drin ist, dann werden wir von uns aus immer ein neurologisches Gutachten anfordern, alleine um uns selber zu schützen.
Ja, okay, klar.
Denn wenn da irgendwas nicht regulär liefe, wäre ich ja auch sofort mit.
Dann bist du ja dran, ne?
Mit drin. Also das ist in meinem eigenen Interesse, dass ich sicherstelle, dass da keine psychische Erkrankung vorliegt oder im Vordergrund steht.
Ja, spannend. Also du hast sozusagen nur gute Erfahrungen gemacht.
In Bezug auf den Todesprozess selbst, ja. Ja.
Und?
Also ich habe vor allen Dingen auch gute Erfahrungen gemacht, wenn Angehörige dabei sind, auch wenn sie vorher große Schwierigkeiten hatten.
Ja.
Ich sage den Menschen immer, dass sie jederzeit sich das anders überlegen können. Das sage ich bei jedem Gespräch und das sage ich auch noch kurz, bevor sie den Schlauch in die Hand nehmen. Sage ich, sie können jetzt jederzeit sagen, sie haben sich es anders überlegt. Das ist für die Angehörigen immer schön zu wissen und dann zu sehen, wie selbstverständlich und befriedet und ruhig die Leute gehen und häufig auch, was für schöne letzte Worte sie noch sagen, weil sie sich bedanken, dass dieser Weg möglich ist oder den Angehörigen nochmal sagen, dass sie sie lieben. Und also das sind ganz, ganz schöne Momente eigentlich.
Was machst du, wenn du, wenn das sozusagen abgeschlossen ist? Also du hast ja, du musst glaube ich ziemlich viel
Papierkram,
genau,
genau, das ist mein Job.
Genau, aber dann ist es ja irgendwann so, dass derjenige wirklich verstorben ist, du hast deine ganzen Sachen ausgefüllt, du machst überall einen Haken innerlich, so das, was zu tun ist, habe ich getan. Was machst du dann?
Also ich führe an dem Tag Protokoll, ich mache vorher auch schon, sammle die ganzen Personalausweise ein von allen anwesenden Personen, das machen wir immer schon vorher und legen die hin und wenn der Herzstillstand eingetreten ist, dann bin ich diejenige, die die Kriminalpolizei ruft, in Hamburg die Schutzpolizei, in den anderen Bundesländern Kriminalpolizei. Und wir warten dann, bis die eintreffen und ich bin dann sozusagen diejenige, die die begrüßt, denen die Situation erkläre und die Unterlagen übergebe und dann gucke, was brauchen die, was möchten die machen, Leichenschau kläre, ob der Arzt die durchführen soll, der den Freitod begleitet haben oder ein Fremdarzt das machen soll und erkläre dann auch, soweit ich das vorher nicht schon mitbekommen habe, den Angehörigen, was passiert, weil auch häufig, nicht immer, aber sehr häufig der Leichnam beschlagnahmt wird. Das hört sich erstmal schlimm an. Aber die Polizei trifft ja auf ein potenzielles Tötungsdelikt und sichert die potenziellen Beweise. Das ist ihre Aufgabe. Und das heißt, dass der Leichnam dann abtransportiert wird, in die Rechtsmedizin kommt. In keinem Fall, den ich begleitet habe, ist es zu einer Obduktion gekommen, weil die Todesursache nicht unklar ist. Die ist klar wie Kloßbrühe. So, das steht in verschiedenen Dokumenten, wie das passiert. Und es sind auch genug Zeugen, die das bezeugen können. Deswegen kommt es nicht zu einer Obduktion. Ich habe es jetzt bei Fällen, wo ich schon häufiger mit denselben Polizisten zu tun gehabt habe, auch jetzt schon mehrfach erlebt, dass die gesagt haben, sie beschlagnahmen gar nicht erst.
Also, weil das wäre jetzt meine letzte Frage noch gewesen, weil eigentlich will man ja dann in Ruhe auch als Angehörige, also dem Verstorbenen, der Verstorbenen Zeit geben.
Genau, also unter spirituellen Gesichtspunkten ist das natürlich eine schwierige Situation.
Ja, genau.
Das ist auch durchaus was ich vorher thematisiere, wenn ich das Gefühl habe, da haben Menschen einen Zugang dazu, dass ich sie schon darauf vorbereite, dass das passieren kann, dass der Leichnam eben innerhalb von relativ kurzer Zeit dann abtransportiert wird.
Aber der kommt ja dann auch zum Bestatter. Also da ist ja wieder ein bisschen Ruhe dann, oder?
Genau, der kommt zum, beziehungsweise in Hamburg kommt er in die Rechtsmedizin.
Also.
Wir geben dann auch, nachdem der Tod eingetreten ist, den Angehörigen immer die Gelegenheit, ohne uns bei dem Leichnam zu sein und da auch noch eine Kerze anzuzünden. Fenster mache ich immer schon auf zwischen Atemstillstand und Herzstillstand. Das ist immer auch ein verabredetes Zeichen häufig für die Angehörigen, dass die wissen, so wie weit ist es jetzt. Und das ist sozusagen die Kehrseite, dass man das unter Umständen in Kauf nehmen muss, dass man eben keine Aufbahrung zu Hause machen kann. Jedenfalls die kann man nicht planen.
Ja.
Wenn nicht beschlagnahmt wird, dann geht das natürlich. Dann sage ich auch, lassen Sie sich Zeit, Sie können den Bestatter auch erst morgen rufen. Aber das fordert der Prozess, dass man auch damit rechnen muss, dass der Leichnam innerhalb von ein paar Stunden dann transportiert wird.
Ich würde trotzdem aus spiritueller Sicht sagen, dass die Seele ja vorbereitet war.
Mhm.
Also es ist ja gar nicht zu vergleichen mit dem anderen Sterbeprozess sozusagen, wo man ja zum Teil Wochen, Monate, wenn nicht auch Jahre damit beschäftigt ist, zu exkarnieren quasi. Und also ich stelle mir das zumindest so vor, dass ich mich ja dann psychisch, physisch, seelisch darauf vorbereitet habe, also dass es eben dann okay ist.
Ja, und also ganz häufig erlebe ich auch, dass es ein riesiges Geschenk ist. So skurril es ist, das eigene Todesdatum im Kalender stehen zu haben.
Ach, ja.
Man hat diese Zeit ganz bewusst und ich habe so tolle Erzählungen schon gehabt von Familien, die dann nochmal zusammengerückt sind, nochmal einen Ausflug an die Ostsee gemacht haben, einen Abend vorher beim Lieblingsitaliener nochmal es richtig haben krachen lassen. Alle möglichen Geschichten. Oder ich hatte auch neulich eine Begleitung, das war eine Frau, die war eigentlich fürchterlich einsam. Aber ihr Neffe, der eben auch weit weg wohnt, hat sich Urlaub genommen, war zwei Wochen bei ihr, jeden Tag. Und die haben sich innig in den Arm gelegen. Und sie hat gesagt, so viel Liebe wie in den letzten zwei Wochen habe ich mein ganzes Leben nicht erfahren. Und das ist dann ein Riesengeschenk.
Ja, das glaube ich.
Das würde es nicht geben, wenn die Leute plötzlich sterben würden oder noch viel schlimmer einen harten Suizid begehen würden.
Genau, ja.
Das würde es nicht geben. Die würden völlig verängstigt sein, Aufdeckungssorge haben, sich niemandem anvertrauen. Und also diese Würde des Menschen hat in dieser Art zu gehen wirklich eine Bühne.
Total schön. Und dir ist ja auch sehr wichtig, und damit schließen wir es, glaube ich, ab, dass es ja ein ausgesprochenes Freudenfest ist, wenn ein Kind geboren wird. No, das ist ja wahnsinnig, ich würde es jetzt würdevoll tatsächlich auch nennen, also weil es besteht alles nur aus Freude und das nachher beim Austritt natürlich nicht genauso, aber vergleichbar würdevoll zu zelebrieren.
Würdevoll und die Emotionen sind auch dieselben. Bei meiner letzten Begleitung haben die ganzen erwachsenen Kinder schluchzend geheult. Und dann sage ich immer, das ist Ausdruck von Liebe. Das ist die reine Liebe, die ihnen aus den Augen fließt. So. Und bei einer Geburt gibt es ja auch doofe Themen, über die keiner spricht.
Oh, unbedingt.
Ne? Schmerzen, Gewalt, Trauma, you name
unbedingt,
it. Die werden aber da tabuisiert. Und beim Sterben wird häufig tabuisiert, dass es da auch so viel Verbundenheit und Nähe und Liebe geben kann, nicht muss, aber so, und dass das auch sein darf.
Schön. Sehr schön. Gut, ich glaube, wir haben es jetzt schön rund.
Das war ein Schlusswort.
Vielen Dank. Arne Wolgut, wo finden wir dich?
Man findet mich im Netz unter www.vorsorgeanwältin.de, Anwältin mit AE geschrieben. Mhm. Und auch auf LinkedIn, Facebook, Instagram unter Vorsorgeanwältin. Genau.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Arne Woiwod.
Sehr, sehr gerne.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich dir.